Wir sind ja schon reichlich vorgeschritten in der Zeit und normalerweise bei den anderen Abenden haben wir an dem Punkt schon wieder die Schlussrunde gemacht. Also ich versuche mich ganz kurz zu fassen und eigentlich auf einen Punkt zu fokussieren, nämlich ich möchte Ihre Aufmerksamkeit dorthin lenken, wo Jesus gesagt hat, und ich würde fast sagen vorausschauend auf Auferstehungserfahrung, wo er gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jetzt wird dieser Satz häufig liturgisch eingeengt. Ne? Also wo zwei oder drei miteinander beten, da ist Jesus da. Das ist also sozusagen die Grundlage eines jeden Gottesdienstes. Aber so hat Jesus ja gar nicht gesagt. Er hat keine Bedingungen dran gesetzt, wer diese zwei oder drei sind, wo diese zwei oder drei sind und zu welchem Anlass sie sich versammeln. Entscheidend ist, dass sie sich, diese zwei oder drei, in seinem Namen versammeln. Und da beginnt es jetzt plötzlich etwas unklar zu werden. Was heißt es, im Namen Jesu versammelt sein? Jetzt kann man das Blatt übersetzen und sagen, ja, also sich versammeln, so wie er uns versammeln würde. Das ist so der niederschwellige Zugang zu diesem Wort. Also seinetwegen kommen wir zusammen und dann ist er unter uns. Wunderbar. Passt. Schon mal als erstes. Aber die ganze Geschichte kann man noch ein bisschen weiter verfeinern. In seinem Namen sich versammeln, das heißt, noch ein bisschen tiefer nachgefragt, wie würde er uns denn versammeln, wenn er uns jetzt versammeln würde? Unter welchem Motto, mit welchem Anliegen, mit welcher Stimmung, mit welcher Intention würde er uns versammeln? Und da kann man den Sprung machen zu dem anderen Satz, den er sagte, ihr seid meine Jünger, wenn ihr meine Gebote haltet. So, also sich in seinem Namen versammeln bedeutet seine Gebote halten. Gut. Eine Antwort gibt die nächste Frage. Was sind seine Gebote? Und seine Gebote, die er ja fein säuberlich verstreut hat, quer durch alle Evangelien hindurch, es geht immer um diese Liebe, die bereit ist, ja, die ganze Offenheit, zu der wir fähig sind, zu haben, und diese Offenheit, die gleichzeitig eine Sensibilität dafür ist, was würde er an meiner Stelle machen, wie würde seine Liebe jetzt heute hier konkret werden? Was heißt es, heute hier konkret so sich zu versammeln, wie er uns versammeln würde? So, und auf diese Frage gibt es keine patentierte Antwort, sondern da muss man sich jedes Mal wieder neu bewusst machen, wir sind in seinem Namen versammelt. Was heißt es jetzt, hier und heute? Das kann heute was anders heißen als gestern und so weiter. Also diese Frage, in seinem Namen sich versammeln, die kann man gar nicht weit genug fassen. Das kann man auch, wie die heilige Teresa von Avila gesagt hat, der Gott bei den Kochtöpfen. Also wenn sie im Kloster gekocht hat, dann hat sie damit eine Gotteserfahrung gemacht. Sie hat also gespürt, hier ist Jesus da in dem Dienst für die anderen Schwestern, in ihrem Einsatz, in ihrer Demut, in ihrer selbstlosen Liebe ist er da. Und genau da bringen wir diesen Punkt wieder ein bisschen näher scharf, wo er sagt, wir sind seine Jünger, wenn wir seine Gebote erfüllen. Also wenn wir diese Liebe haben. Und diese Liebe zu haben, das führt er im hohen priesterlichen Gebet auf einen Satz zusammen. Vater, ich bitte dich, dass alle eins sind. So, und jetzt haben wir dieses große den großen Topf mit den zentralen Sätzen von Jesu und egal in welche Richtung wir umrühren und wieder aufmischen und wieder neu sortieren, es bleibt eine ewige Dynamik in diesem Satz, wo 2 oder 3, Vater gibt, dass alle eins sind und da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind ja immer als Macher, zumindest ich kann sagen, ich versuche immer was zu machen. Nicht einfach nur da sitzen und gucken. Da bin ich nicht der Typ dazu. Bei mir muss immer was passieren. Am Ende muss was rauskommen. So. Und auch mit der Charaktereigenschaft, die ich halt so habe, mit dem so als Macher, Planer und ja, das, was rauskommt dabei, was Vorzeigbares irgendwie oder was Nützliches, dann muss man sich dann wirklich gucken, was ist das Nützliche, was Jesus rauskommen lassen möchte. Und da gibt es wieder endlose Möglichkeiten zu meditieren und zu betrachten, denn es gibt auch da von diesem Nützlichen, was Jesus möchte, keine Gebrauchsanweisung. Ich möchte an der Stelle eine kurze Betrachtung vorlesen von einer Frau. Ich würde sie als Mystikerin bezeichnen. Sie hat schwer mit der Kirche gekämpft, weil sie versucht hat, zu Zeiten, wo niemand dran gedacht hat, in der Bibel zu lesen. Denn sie als Italienerin kam da ziemlich schnell in Verruf, das ist eine Protestantin, die liest in der Bibel, also da muss man aufpassen. Und tatsächlich wurde sie kritisch beäugt vom Vatikan. Und sie hat folgenden Text geschrieben, der da genau sehr gut dazu passt. Nämlich, wieder ausgehend von dem Satz, Vater gibt, dass alle eins sind, schreibt sie, wenn wir eins sind, ist Jesus unter uns. Darauf kommt es an. Er ist mehr wert als jeder andere Schatz, den unser Herz besitzen kann. Mehr als Mutter, Vater, Geschwister und Kinder. Es zählt mehr als unser Haus, die Arbeit, unser Eigentum, mehr als die Kunstwerke einer großen Stadt wie Rom, mehr als unsere Geschäfte, mehr als die Natur um uns mit ihren Blumen und Wiesen, mit dem Meer und den Sternen. Dieses Einssein zählt mehr als unsere Seele. Jesus gibt den Heiligen seine ewigen Wahrheiten ein und macht so Epoche in jeder Epoche. Auch jetzt ist seine Stunde, nicht so sehr die Stunde eines Heiligen, sondern seine. Es ist die Stunde von Jesus unter uns, von Jesus, der in uns lebt, die wir in der Einheit der Liebe seinen mystischen Leib bilden. Aber man muss Christus Raum geben, ihn in anderen Gliedern wachsen lassen, wie er Träger des Feuers werden, alle vereinen und in allen den einen leben lassen. Dann leben wir das Leben, das er uns gibt, Augenblick für Augenblick in der Liebe. Die Bruderliebe ist ein Grundgebot, darum hat alles Wert, was Ausdruck aufrichtiger geschwisterlicher Liebe ist. Nichts, was wir tun, hat Wert, wenn es nicht von der Liebe zu den Brüdern und Schwestern getragen ist. Denn Gott ist Vater und hat immer und einzig die Kinder im Herzen. Ein sehr konzentrierter Text ist das. Ich weiß, das kann man so im einen Durchlesen gar nicht erfassen, aber er kann zumindest eine Ahnung davon geben. Auch die Bibel hatte Schwierigkeiten, wie man in den Evangelien nachlesen kann, in der Apostelgeschichte, in Worte zu fassen, was diese Erfahrung mit dem Auferstandenen bedeutet hat. Und ich denke, wenn man Rahner zitieren möchte, der sagt, die Christen der Zukunft sind entweder Mystiker oder sie sind keine Christen mehr oder es gibt sie nicht mehr. Also diese Mystik der Auferstehung, diese Mystik von Jesus unter uns, die erfahrbar wird. Und die Erfahrbarkeit heute ist nicht mehr so wie damals, wo er durch verschlossene Türen kommt. Müssen wir übersetzen, er kommt durch meine verschlossenen Herzenstüren, kommt er trotzdem rein, wenn er möchte. Geniale Gedanke, er kommt immer, wenn er möchte, durch, und wenn wir ihn lassen, durch unsere verschlossenen Türen. Oder die ganzen anderen Erzählungen, wo er den reichen Fischfang gemacht hat, der Petrus mit seinen Leuten, und erkannt hat, es ist der Herr, also etwas, was menschlich unmöglich ist, zur Morgenstunde in der Nähe des Ufers so viele Fische zu fangen, dass es die Netze kaum fassen können. Das kann nur Jesus machen und tatsächlich. Sie machten die Erfahrung des Auferstandenen und trotzdem heißt es, keiner wagte ihn zu fragen, wer er ist, denn sie wussten es. Irgendwie wussten sie es. Und deswegen auch für uns, jeder von uns macht andere Erfahrungen mit Jesus. Und immer, wenn wir eine Erfahrung mit Jesus machen, und sie haben wunderschöne Erfahrungen erzählt eben, dann ist das eine Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus. Wir machen ja nicht mehr Erfahrungen mit dem toten Jesus, die sind an den Bildern hängen geblieben. Sondern wir machen nur Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus. Das ist das Schöne dann. Und egal wie, ob er herrlich kommt oder ob er uns nur sagt, halt durch, du schaffst es schon. Es ist immer eine Begegnung mit ihm, der lebendig ist, der uns was zu sagen hat, der uns stärkt, egal wie. Und von daher möchte eigentlich jede Eucharistiefeier eine Erfahrung mit dem Auferstandenen werden, weil wir in der eucharistischen Kommunion, das heißt Gemeinschaft mit ihm haben. Oft genug sind wir zugedröhnt mit allen anderen Sorgen und Problemen und keine Ahnung, körperlichen oder sonstigen Einschränkungen, die wir haben und so dieses geistlich Offene nicht immer mitbringen können, weil wir eben Menschen sind. Aber eigentlich geht es in jeder Messfeier um eine Begegnung mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus. Für mich zum Beispiel war am vergangenen Sonntag die Erstkommunionfeier, das hatte ich auch geschrieben im Newsletter, es gab richtig Gänsehautmomente und wo ich Kloß im Hals oder feuchte Augen oder irgendwo, ich gemerkt habe, Mensch, jetzt, es ist was spürbar von ihm, ne? Es ist das, was hier passiert, das kann man nicht machen, das kann man nicht planen, das kann man auch nicht inszenieren, sondern man kann sich nur mitnehmen lassen von ihm, der in den Kinderherzen bewegt, in den Herzen der Menschen, die da sind, wo man merkt, ja, er belebt unser Herz, er macht es warm, er öffnet uns, er schenkt uns eine Erfahrung, die prägend ist, die bleibt, die unvergleichlich ist. Die gab es vorher nicht. Also das Schöne ist ja auch, wir machen jedes Mal eine neue Erfahrung mit Jesus. Wir machen nicht die gleiche, wie schon immer. War schon immer so und dann ist es irgendwo zementiert und es lebt nicht mehr. Jesus ist kein zementierter Jesus, er ist ein lebendiger und deswegen sind die Erfahrungen mit ihm immer wieder neu und immer wieder ja, belebend, unerwartet, einmalig, nicht wiederholbar. Also alle Erfahrungen mit Jesus sind nicht wiederholbar. Toll. Es kommen immer wieder neue. Und deswegen muss es ja den Himmel geben, weil im Himmel ist immer wieder was Neues. Also da wird es nicht langweilig. Da kommt nicht immer die gleiche Leier. Halleluja, 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 Halleluja. Sondern da eröffnen sich jedes Mal neue Welten bei ihm. Halleluja. Und deswegen ist Himmel was Ewiges, weil ewig neu, ewig schön, ewig noch größer, ewig, ja.
Wo nehmen Sie den, ich nur um es zu verstehen, den Anspruch, der ist für mich vollkommen was Neues, dass alles das, was wir jetzt erfahren, durch den Auferstandenen zu erfahren ist. Das ist für mich eine absolut, ich weiß auch nicht warum, aber eine ganz neue Sicht der Dinge.
Ja. Weil Jesus nicht mehr tot ist. Wenn er tot wäre, könnte man nicht erfahren.
Ja, aber halt, machen wir eine Apostelgeschichte, war mit den Evangelien, da war ja noch, ist er noch nicht gestorben. Da hat er doch alles schon erzählt. Oder da haben wir sein Leben doch präsentiert bekommen. Warum sagen wir jetzt, was, oder ist das etwas Nachgeschaltetes jetzt? Warum sagen wir jetzt, was wir erfahren wir durch den Auferstandenen?
Weil er sagt, Schluss des Matthäus-Evangelium ist, glaube ich, ich bin bei euch alle Zeit bis zum Ende der Welt. Also er bleibt bei uns.
Okay.
Er lässt sich nicht einsperren in der Grabkammer von Jerusalem.
Also Bibel lesen.
Ja, er hat schon alles gesagt. Und man muss es nur, ja, vielleicht ist es auch, wo alle... Also es braucht immer wieder den Moment, um das im richtigen Moment verstehen zu können. Und dann leuchtet es plötzlich auf, dann ist es plötzlich, ja... Tatsächlich.
Ich wollte mich die ganze Zeit fragen, was hat das alles mit der Auferstehung zu tun? Was kam da? Ich habe es einfach
raus.
Ja. Okay. Ich hatte die Frage, was hat das, mein Verständnisfrage, was hat das mit der Auferstehung zu tun?
Ja.
Danke, ja, okay.
Ich meine, und wir schreiben die Geschichte weiter.
Ja.
Also wir alle. Ich glaube, das ist auch entscheidend zu verstehen und nicht nur zu lesen. Was ich das, immer auch ihre Botschaft, also jedes Mal und wir.
Genau.
Und dass es im Himmel dann spannend sein soll, also da sprechen wir uns dann noch.
Ja, genau.
Das kann ich mir jetzt im Moment gar nicht vorstellen. Da habe ich eher so den Eindruck, dass es alles so...
Wir sind noch nicht im Himmel, aber ich erinnere Sie dran, an den heutigen Abend.
Wir wollen jetzt also mal, hallo, wie war das?
Ja, schön. Ja, aber als Kind hat man immer wirklich gedacht, dass es durch...
Ja. Ich sag zu meinem Mann jetzt auch, geh schon mal vor und halt einen Platz frei.
Ja, genau.
Ja, gut, wir müssen ja auf unsere Nachkommen hier aufpassen auf der Erde. Ne?
Hm. Wir haben vergangenen Donnerstag Dienstrunde gehabt, drüben mit Frau Liesen und Frau Fenske. Und da ging es dann wieder mal um das Thema Chronik der Pfarrei. Wer macht die, wo liegt die, wo kann man da was hinzufügen und so weiter. Allgemeine Ratlosigkeit durch den Umzug und so weiter, weiß niemand mehr, wo die Chronikbücher sind. Sind sie in St. Annen im Keller oder hier irgendwo? Und es ist Vorschrift, dass in jeder Pfarrgemeinde eine Chronik geführt wird. Genau.
Ist das nur hier in Deutschland oder...
Also ich kenne jetzt nur die deutschen Bestimmungen. Man müsste nachgucken, ob es im Codex Canonici drin steht, diese Bestimmung. Jedenfalls, ich habe verstanden, warum es Vorschrift ist. Und zwar deswegen, weil es notwendig ist, die Apostelgeschichte fortzuschreiben mit dem, was wir hier an Kirche, an Auferstehungserfahrung, an Weitergabe, an Gnaden, an Wirken des Heiligen Geistes und erfahren, dass das unser Nachkommen als unsere Chronik, um es mal...
Müssen Sie das machen, oder?
Es ist die Pflicht des Pfarrers. Zum Glück bin ich hier nicht Pfarrer.
Ich habe früher öfter mal aus der Chronik vorgelesen. Kann man schon.
Genau. Ja, ja.
Vor, weiß ich nicht,
bei jedem Kirchweihfest.
20 Jahren, 50, 75, 100. Ne?
Ja. Genau,
die letzten hatte er ja dann gemacht, die waren dann nicht mehr so spannend. Genau. Also vorher kam dann schon mal vor, wie war das mit der Pfarrhaushälterin, die im Keller den Wein ausgetrunken hatte, als der Pfarrer verheißt
war. Kann doch nicht immer dabei
sein. Pfarrhaushälterin, da kam dann schon tolle Sachen.
Ja. Und an der Stelle muss ich mein ökumenisch blutendes Herz auch noch mitteilen. Wenn man mit evangelischen Christen zusammenkommt, ich weiß nicht, wie es mit Reformierten ist, aber mit evangelischen Christen zusammenkommt, dann muss man nicht lange warten, dann kommt sofort die Feststellung, der steht aber nicht in der Bibel. Kennen Sie vermutlich auch. Ne? Also Scriptura sola, nur die Bibel zählt und so weiter, alles andere zählt nicht. Ne? Und ich sage dann immer an der Stelle, mit dem letzten geschriebenen Buch in der kanonischen Bibel hat sich doch hoffentlich der Heilige Geist nicht schlafen gelegt und schläft immer noch, sonst müssten wir ihn aufwecken. Also, nachdem es nicht sein kann, dass er schläft, macht er auch heute noch was. Und dann kann er auch heute noch was den Menschen sagen, auch wenn es jetzt nicht in dem Buch drin steht, aber was göttliche Weisheit und Wahrheit ist. Also wenn man zum Beispiel Sachen liest von Mutter Teresa von Kalkutta oder von Teresa von Lisieux oder von irgendwelchen Bonhoeffer oder keine Ahnung, Leute, die aus dem Glauben heraus gelebt haben, das sind Glaubensschätze, das sind Glaubenswahrheiten, das sind Glaubenserfahrungen, die haben Gültigkeit. Ich muss es nicht wiederholen oder kopieren, aber ich kann zumindest erkennen, da war Wirken des Heiligen Geistes, nicht weniger als in Jerusalem damals. Und von daher ist es so wichtig, dass wir auch heute es nicht verlernen, uns unsere Glaubenserfahrung weiterzuerzählen, weil die Apostel damals in Jerusalem haben nichts anderes gemacht, als ihre Erfahrung weitererzählt. Da gab es noch kein Kirchenrecht, da gab es noch keine Dogmatik, da gab es noch kein Lehramt von Rom. Da
gab's kein neues Testament.
Kein neues Testament. Die haben einfach nur erzählt, was sie Erfahrung haben, und 3000 haben sich taufen lassen, wie wir heute Abend gehört haben. Ja. Fantastisch, was Erfahrung, persönlich gemachte Erfahrung mit Jesus bewirken können. Und das ist für mich der Beweis: Jesus lebt, er ist auferstanden und er ist unter uns, wenn wir es auch nicht hier nicht fassen können und auch hier kaum, aber seine Gegenwart ist Erfahrung, ist seine Gegenwart wirkt alleine schon. Ich denke mir es immer wieder, wenn ich die Kommunion austeile bei der Messe, bitte ich immer Jesus, also jetzt musst du wirken. Ich habe alles gesagt, was zu sagen gibt in der Messe. Jetzt musst du mit dieser Kommunion in den Menschen was bewegen, im Herzen dein Wirken fortführen, keine Ahnung wie, vielleicht kriege ich es mit, vielleicht nie, vielleicht später im Himmel, deswegen wird es so spannend im Himmel. Wenn ich dann kriege ich es nämlich mit.
Das ist aber nicht, die nicht auf Erden.
Bitte?
Die Erfahrung machen die aber nicht auf der Erde.
Naja, Menschen machen Erfahrung als Menschen hier auf der Erde und erzählen sich dann später im Himmel. Ne?
Das ist nicht die Wahrheit.
Ja, natürlich.
Wenn man nicht in den Himmel kommt.
Alle kommen in den Himmel. Steht in der Bibel.
Und der Auferstandene wirkt auf der Erde.
Ja, genau.
Nicht um.
Also nur um Ihnen zu sagen, wir sind mittendrin in einer österlichen Zeit. Wir haben auch heute so und nicht weniger als damals die Möglichkeit, den lebendigen Jesus zu erfahren, ihm zu dienen, ihn anzurufen, ihn anzuhören, ihm zu folgen, sich bewegen zu lassen und. Alles, was man möchte, funktioniert auch heute. Sogar noch mehr heute als gestern, denn das habe ich auch versucht heute zu sagen. Die Fülle kann man nur in der Gegenwart erfahren, im Heute. Das sagen alle Mystiker und Heiligen quer durch alle Jahrhunderte, auf das Jetzt kommt es an. Jetzt müssen wir die Chancen, die wir haben, nutzen. Wenn sie vorbei sind, kommen sie nie wieder. Das ist das Problem der Zeit.
Die Chance erkennen.
Richtig, das ist Gnade, das ist Übung, das ist Training, das ist alles Mögliche.
Ich bin schon so alt geworden.
Ja, aber die Seele hat kein Alter. Sie sind von der Seele her jung wie am ersten Tag.
Ja. Dass die Erfahrener,
genau. Dass unsere Knochen und so weiter ein bisschen älter sind, okay, das ist manchmal knirscht. Wir sind alle in einem knackigen Alter. Ne? Jeden Morgen knackt es woanders.
Also geistig schon.
Ja.
Ich meine, und das Jetzt ist immer jetzt. Also wir nehmen das Netz immer mit. Also wir leben immer im Jetzt.
Genau.
Ja, jeder Tag. Vor einer Stunde ist jetzt. Ihre Predigt ist schon Vergangenheit.
Ja, klar.
Deine Worte waren jetzt gerade vorbei.
Mhm. Zum Beispiel. Das ist das Verrückte.
Aber noch wegen Weiterschreiben des Evangeliums. Wir waren mal in einer Gemeinde, da hat der Pfarrer eingeführt, dass alle die Namen der Verstorbenen hinten in der Kirche eingemeißelt werden, weil er gesagt hat, wir schreiben das Evangelium weiter, die gehören dazu. Das war eine Möglichkeit, das hat uns tief beeindruckt.